16.04.24, Israel im Krieg, Tag 193. Wir leben in historischen Zeiten, tatsächlich nicht nur seit dem 7. Oktober, sondern insbesondere jetzt auch durch den Beschuss aus dem Iran. Letztes Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag, der erste Beschuss aus dem Iran auf Israel. Mehr als 300 Flugobjekte, eine Situation, die es so vorher in Israel nie gegeben hat. Und ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, das Gespräch ist intensiv in Israel und über Israel hinaus natürlich, ob Israel jetzt reagieren wird, wie Israel reagieren wird, wann Israel reagieren wird und da natürlich die Alarmglocken gerade im Westen auch angegangen sind, wo man Israel davon abhalten will. Aus israelischer Perspektive jedoch muss man auch klare Zeichen setzen. So ein Angriff, so ein massiver Angriff aus israelischer Sicherheitsperspektive kann nicht unbeantwortet bleiben. Das ist die Denke jetzt und ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, lassen wir jetzt dahingestellt. In jedem Fall leben wir in historischen Zeiten, in denen es tatsächlich auch Deutsche gibt, die in diesen Tagen in Israel sind und diesen Beschuss am eigenen Leibe miterlebt haben, und zwar in Jerusalem. Zwei Deutsche, die gerade vor Ort sind, mit denen ich jetzt gerade hier in einem Café sitze, hab Feierabend und hab mich hier mit einem kalten Getränk mit Harald und Brigitte, beziehungsweise Brigitte und Harald zusammengesetzt. Ein sehr, sehr nettes Paar aus dem Raum Baden-Württemberg, Süddeutschland, die tatsächlich diese Tage in Israel sind. Und ich dachte mir einfach mal spontan, vielleicht nehmen wir diese Folge gemeinsam auf. Warum? Weil mich hört ihr ja jeden Tag. Und ich denke, die Nachrichtensender zeigen euch auch immer dieselben Gestalten, die euch dann erzählen, was hier die Situation ist. Aber deutsche Touristen in meinem Podcast hin und wieder mal zu hören und wie sie die Realität hier vor Ort wahrnehmen, ich denke, das ist eventuell auch sehr interessant. Deshalb direkt als erste Frage, Brigitte, vielleicht fangen wir mit dir an. Allgemein, fangen wir beim 7.10. vielleicht an. Der 7.10. liegt jetzt auch schon 6,5 Monate zurück. Aber er hat was aus deinem Leben gemacht. Wir haben kurz vorher gesprochen. Magst du ein bisschen den Zuhörern erzählen, wie du den 7.10. erlebt hast in Deutschland und wie es dir seit dem 7.10. geht?
Sehr gerne. Also wir haben Freunde hier in Israel, die haben uns tatsächlich schon am 7.10. um 7:30 verständigt, dass hier etwas abgeht, was fürchterlich ist. Das heißt, wir waren von aller Anfang an quasi in Gedanken und mit dabei und haben sehr, sehr viel Information dazu bekommen. Wir haben am 8., weil wir einfach nicht untätig dabei daneben stehen wollten, dann auch angefangen, eine Gebetsgruppe gegründet und angefangen, für Israel zu beten. Das tun wir übrigens seither 24/7. Es ist eine internationale Gruppe mit Menschen von den USA, Australien, Deutschland, Norwegen, Südafrika, also wirklich rund um den Globus. Und das war der Anfang. Und nach dem 7. Oktober kam dann der 27. Oktober, wo wir das absolut nicht verstehen konnten, wieso die UN-Resolution von Israel Dinge verlangt hat und das Massaker der Hamas in keinster Weise erwähnt hat. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben, so klein und leise unsere Stimme ist, wir wollen auf jeden Fall, dass auch eine andere Stimme gehört wird. Und daraufhin habe ich begonnen, auch Artikel zu dem Thema zu schreiben. Und wir haben in aller Kürze und Geschwindigkeit einen Israel-Abend organisiert, der sehr gut besucht war und wo wir sehr schönes Feedback dazu bekommen haben und wo wir wirklich den Eindruck hatten, dass wir den Menschen eine Dimension vermitteln konnten, die sie in den Mainstream-Medien nicht gehört haben.
Und du, Harald, der 7.10., was hat er mit dir gemacht?
Es war für mich genauso ein Schockerlebnis, das mitzubekommen, dass sowas überhaupt möglich ist. Aber es hat meine Beziehung zu Israel noch verstärkt und mein Verlangen, Israel zu unterstützen und zu helfen und auch über Israel zu erzählen in meiner Umgebung, einfach noch verstärkt. Und mein größtes Anliegen seither ist es, die Wirklichkeit, die Realität, die hier passiert, auch in Deutschland und im deutschen Umfeld weiterzugeben, darüber zu reden und wirklich das verdrehte Bild oder das ein falsches Bild, das einseitige Bild klarzustellen, richtig zu stellen und wo es geht, darüber zu reden.
Und funktioniert das, dein Eindruck, die letzten Monate?
Es funktioniert bei manchen Leuten, bei anderen nicht. Aber es gibt viele Interessierte, die uns regelmäßig danken, dass wir diese Informationen, die wir bekommen und die wir auch suchen und verlangen, verbreiten in unseren Verteilern. Und es gibt sehr viele, die dankbar sind dafür und die uns unterstützen und sagen, wie gut, dass ihr das macht. Wir können so viel lernen dadurch. Natürlich gibt es auch die anderen, die das für Unsinn halten und nichts davon wissen wollen. Aber uns ist wichtig, die Leute, die das hören wollen, zu erreichen.
Sagt, und jetzt habt ihr mir erzählt, wenn wir direkt in die Gegenwart kommen und es ist sehr laut, weil um uns herum irgendwie eine Gruppe von kleinen Mädchen sitzt, die sehr, sehr, sehr laut sind. Ja, also willkommen ein Stück weit Israel jetzt hier über diesen Podcast. Kriegt ihr jetzt hier mit, dass das Leben parallel zum Krieg auch ein normales Leben hier herrscht und kleine Mädchen auch sehr, sehr laut sein können. Mit kleinen Mädchen meine ich ungefähr die Altersgruppe. Wie alt sind die? 12, 11 in dem Raum? Kunterbunt, ja, alle sehr süß, alle sehr laut. Und deshalb hoffe ich, dass unser Gespräch trotzdem rüberkommt und wir jetzt hier in Sachen Lautstärke gegen diese Mädchen in diesem Café ankommen müssen. Aber zurück zu unserem Thema. Ihr wart in Jerusalem am Samstagabend, als der Beschuss aus dem Iran stattgefunden hat. Wie habt ihr diesen Beschuss mitbekommen?
Ja, wir haben die ganzen Tage davor ja schon die Warnungen gehört, sowohl über das Auswärtige Deutsche Amt, das uns kontaktiert und geschrieben hat, als auch über das israelische Heimatfrontkommando. Das heißt, es war jetzt nicht wirklich überraschend. Man hatte ja so das Gefühl, man hört eine Uhr ticken und es kommt immer näher. Wir hatten für die Tage Dinge geplant, die haben wir trotzdem durchgeführt, haben an dem Samstagabend noch mit einem Freund zu Abend gegessen und ja, haben uns dann im Hotel informiert, wo ist hier ein Schutzraum, haben erfahren, dass es keine wirklichen gibt, sondern mehr oder weniger nur einen behelfsmäßigen. Okay, haben dann eine Tasche mit den allerwichtigsten Sachen gepackt und quasi uns schlafen gelegt tatsächlich, weil wir einfach das nicht machen wollten, da sitzen und so Nervenbündel werden und darauf warten, ob da und wann der Iran jetzt tatsächlich losschießt. Und in der Nacht knallte es dann, also man hörte mehrere heftige Explosionen und dann haben die Sirenen geheult. Das war natürlich für uns eine erstmalige Erfahrung, aber ja.
Wie laut waren, wie war der Knall? Also ihr habt geschlafen und ihr seid durch den Knall oder durch diesen Raketenbeschuss, der abgefangen wurde, dadurch wurdet ihr aufgeweckt?
Ja, es gab um 14:45 Explosionen kurz nacheinander, richtig heftige Explosionen. Ich habe es einfach aus meinem Erfahrung dem Iron Dome zugeordnet, dass das Explosionen gewesen sein mussten, wo der Iron Dome über Jerusalem Raketen getroffen hat. Und ein paar Sekunden nach diesen drei Explosionen begannen die Sirenen zu heulen. Und dann kam auch der Lautsprecher von der Rezeption im Zimmer an, dass wir bitte in den Schutzraum gehen sollen. Sind dann direkt aufgestanden, ins Schutzraum gegangen und haben gewartet, was passiert. Es war eine sehr spannende Situation für uns, das mal so mitzuerleben und nicht nur einen normalen Raketenbeschuss aus Gaza, sondern jetzt gerade einen Angriff aus dem Iran hier live mitzuerleben. Es haben unsere Freunde uns davor gewarnt, beraten, kommt doch zurück, bucht einen Flug und schaut, dass ihr noch zurückkommt, das wird gefährlich. Und wir haben gesagt, nee, wir sind hier, wir wollen hier unseren Auftrag ausführen, dem israelischen Volk zu helfen und zu dienen und diese Zeit dafür zu nutzen. Und sind jetzt im Nachhinein, kann ich sagen, dankbar dafür, diese wertvolle Erfahrung gemacht zu haben. Wie fühlt man sich bei einem Raketenbeschuss? Wir haben es jetzt hier einmal erlebt oder waren 10 Tage hier. Ihr als Israelis lebt seit Jahren und Jahrzehnten immer unter dieser Bedrohung. Wir haben immer nur gehört davon. Jetzt haben wir es mal selbst erlebt und ich muss sagen, das ist eine wertvolle Erfahrung fürs Leben.
Brigitte, ehrliche Frage, bitte ehrliche Antwort. Hattet ihr Angst?
Wir haben das Thema eigentlich für uns schon im Vorfeld abgeklärt, bevor wir praktisch nach Israel gekommen sind. Es war uns bewusst, dass die Lage gefährlich ist. Es war uns auch bewusst, dass Dinge passieren können, die wir nicht mehr in der Hand haben. Und wir haben uns gefragt, ist das Risiko wert? Und wir fanden es wichtig, zu zeigen, dass Freunde nicht nur Schönwetterfreunde sind, sondern dass, wenn wir Freunde sind, dass wir auch bereit sind, das einfach mit unseren israelischen Freunden zusammen durchzustehen. Von dem Gesichtspunkt her, wir hatten eigentlich erstaunlich wenig Angst. Wir haben auch in der Zeit im Bunker ganz intensiv mit der ganzen Welt kommuniziert. Es haben sehr viele, waren in Gedanken da auch mit dabei und mit ihren Gebeten mit dabei. Ja.
Wie absurd ist das, Harald, habe ich gerade, während du geantwortet hast, habe ich überlegt, wie absurd es ist, dass du gesagt hast, deine Worte, das sind historische Zeiten, man wurde aus dem Iran beschossen, nicht normal wie immer aus dem Gazastreifen. Ja, also das kommt so ein bisschen so rüber, ja, so Beschuss, Raketenbeschuss aus Gaza ist ja so Normalität, das kennt man, damit lebt man, man arrangiert sich mit diesem Beschuss. Und der Beschuss aus dem Iran ist jetzt etwas nicht Normales, ja? Und das ist wirklich, eigentlich ist das absurd, ja? Weil wer kann sich in Deutschland wirklich vorstellen, und auch du, Harald, und auch du, Brigitte, ihr habt niemals unter Raketenbeschuss in Deutschland zum Glück leben müssen. Und ihr habt selber, Harald, du hast das gerade selber angesprochen, du hast erlebt, was zumindest eine Nacht, was viele Israelis hier seit Jahrzehnten erleben, wo man jeden Tag, jede Nacht teilweise beschossen wird, sowieso seit dem 7. Oktober, aber im Süden Israels eigentlich seit knapp 20 Jahren, ja, wo man immer wieder, zum Beispiel Menschen, die in Sderot wohnen, werden sporadisch immer wieder beschossen, Kinder, die dort aufwachsen, kennen eigentlich kein Leben ohne Raketenbeschuss. Was ist das für ein Leben? Wie ist das für dich, Harald? Kannst du dich in die Köpfe dieser Menschen reinversetzen?
Ich kann mich jetzt nach dieser Nacht von Samstag auf Sonntag, glaube ich, sehr gut in die Köpfe der Menschen reinversetzen, weil ich habe das mitgefühlt, miterlebt, was es heißt, wenn die Sirenen heulen, wenn man die Raketen sieht und hört am Himmel, wenn man die Explosionen vom Iron Dome über einem drüber hört, was es mit einem macht, wo man denkt, die sind so nahe. Und wo ich nachher die Bilder gesehen habe, wie groß diese Raketen jetzt auch waren, das ist schon nicht ohne. Aber was ich vorhin gemeint habe mit normalem Raketenbeschuss, ist leider so, dass diese Raketenbeschüsse aus dem Gazastreifen oder aktuell jetzt aus dem Norden, aus dem Libanon, in westlichen Medien kaum noch erwähnt werden. Die werden dort schon als normale Raketen, als normal betrachtet, als dazugehörig, nicht mehr erwähnenswert. Was ich sehr, sehr schade finde, weil die Leute, die an der Grenze wohnen oder gewohnt haben, wenn sie evakuiert sind, damit leben müssen. Und das, was wir jetzt erlebt haben, diese eine Nacht vielleicht täglich oder wöchentlich oder seit Jahrzehnten leben müssen. Wir waren in Kfar Azar und in Kerem Shalom und haben uns die Geschichten dort angehört und auch zeigen lassen, wie viele Bunker in so einem Kibbutz sind. Alle 50 Meter steht ein Bunker, dass die Kinder, auch wenn sie spielen oder wenn sie im Kindergarten sind oder an der Bushaltestelle oder wo immer, sofort in den Bunker können, weil die nur 15 Sekunden haben vom Sirenenheulen bis zum Bunker. Und wo ich gedacht habe, diese Kinder, wie die aufwachsen von klein auf, mit dem Wissen, es kann jeden Tag passieren und du musst in den Bunker laufen. Das ist, ich denke, für einen aus dem Westen unvorstellbar.
Ja, das ist so ein bisschen so, ich kann mich daran erinnern, wie meine Eltern damals in Berlin mir immer gesagt haben, wenn du über die Straße läufst, ja, aufpassen, dass kein Auto dich anfährt, ja, also am besten den Zebrastreifen benutzen. Ich denke, dass Kinder hier in bestimmten Gegenden in Israel, und das habt ihr jetzt auch mitbekommen, im Süden oder im Norden des Landes jetzt, dass das zur Normalität gehört, dass Eltern wahrscheinlich Kindern auf dem Weg geben, 5-jährigen Kindern, 7-jährigen Kindern, 11-jährigen Kindern, wenn es Sirenenalarm gibt, in den Bunker rennen. Ja? Das ist eine ganz andere Realität, als ich sie damals in Berlin hatte oder ihr in Baden-Württemberg euer ganzes Leben hattet. Also wirklich absurd. Jetzt ist aber das Gespräch in Israel natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie sollte die israelische Reaktion auf diesen massiven Beschuss aus dem Iran ausschauen. Und darüber wird jetzt die letzten Tage natürlich debattiert in der Politik, im Militär. Westliche Staaten warnen davor, dass Israel nicht irgendetwas tun sollte. Also es wirkt manchmal so, als wenn westliche Staaten kein Problem damit haben, dass Israel sich zur Wehr setzt. Das heißt, defensiv, man einfach jedes Mal Angriffe irgendwie blockieren soll, bis zum nächsten Angriff, dann wieder blockieren, dann zum nächsten Angriff und wieder blockieren, aber bloß niemals irgendwie auch mal angreifen, das heißt niemals in die Offensive gehen. Das ist ein riskantes Spiel, muss ich sagen, weil im Endeffekt, wenn man jedes Mal irgendwie nur in der Defensive bleibt, der Feind lernt ja auch dazu, wie er dir beim nächsten Mal eventuell mehr Schaden zufügen kann, und irgendwann wird er dann eventuell in der Lage sein, dir einen so dermaßigen Schaden zuzufügen, dass du vielleicht gar nicht in der Lage sein wirst, dich zu verteidigen. Und was dann? Ja, dann ist es eventuell zu spät, weil Israel ist ein kleiner, schmaler Streifen. Wir haben keine Tiefe. Man kann hier nicht spielen. Es geht im Endeffekt um die Existenz. Es geht ums Überleben. Das sind dramatische Worte, die ich hier so reinschmeiße. Aber Harald, Brigitte, ihr trefft hier Leute. Ihr habt hier Freunde. Was sagen denn Leute dazu? Wie sollte Israel reagieren?
Die Meinungen sind sehr gespalten. Bei den Leuten, die wir jetzt gerade in den letzten 2 Tagen getroffen haben und darüber gesprochen haben, haben wir selbst ein Ehepaar, mit denen wir gestern zusammen gegessen haben, wo die Frau sagt, auf gar keinen Fall angreifen, ich habe den Krieg satt, meine Söhne waren alle an der Front, ich möchte wieder Ruhe haben, ich möchte leben können und ich hasse den Krieg. Und der Partner, also ihr Ehemann, sagt, auf jeden Fall angreifen. Israel muss harte Kante zeigen, muss sich diesen Respekt wieder verschaffen, indem es zeigt, dass sich sowas nicht gefallen lässt. Es gibt Leute, die haben Angst, andere, die sind mutig. Ich persönlich bin auch der Meinung, Israel müsste ein Zeichen setzen und die Position, die es jetzt durch diesen großartigen Abwehr gewonnen hat, um die zu stärken und beizubehalten, sowohl in der Region wie auch in der ganzen Welt, sollte es zumindest ein angemessenes Zeichen setzen durch einen Gegenangriff oder eine
Reaktion. Oder eine Reaktion, genau. Ja, das ist jetzt das Gespräch. In den nächsten Stunden und Tage und Nächte werden zeigen, was sich da entwickeln wird. Brigitte, ist dein Eindruck, dass diese Iran-Geschichte eventuell ausarten könnte und einen Eindruck und einen Einfluss auf Gaza haben könnte?
An der Stelle fühle ich mich ehrlich gesagt überfragt. Ich könnte mir vorstellen, oder ich würde es hoffen, dass dieser Angriff jetzt vom Iran und die kontinuierlichen Angriffe auch von der Hisbollah aus dem Norden, dass irgendwann auch der Rest der Welt einfach sieht, dass das keine Situation ist, mit der sich Israel irgendwie arrangieren kann oder auch nur arrangieren sollte. Und ich finde diese Warnungen ehrlich gesagt sehr fragwürdig, weil ich frage mich, welcher andere Staat würde das akzeptieren, permanent angegriffen zu werden und sich das einfach gefallen lassen. Also von dem her finde ich es eigentlich nicht nachvollziehbar.
Ja, das Gespräch ist halt, dass eventuell durch eine Reaktion auf den Iran im Endeffekt der gesamte regionale Diskurs sich ein Stück weit verschieben wird, weil dann natürlich die Priorität eine größere Priorität sein wird, die Welt, der Fokus wird sein auf den Konflikt zwischen Iran und Israel, also falls es sich ausweiten sollte. Und dann fragt man sich natürlich, was ist dann mit den 133 Geiseln, die im Gazastreifen nach wie vor festgehalten werden von Terroristen? Und ich habe in den letzten Tagen im Podcast immer wieder darauf hingewiesen, dass die Hamas-Terrorführung im Gazastreifen immer wieder, jetzt auch in den letzten Tagen, Nein gesagt hat zu einem Deal. Sie wollen die Geiseln nicht freilassen, beziehungsweise sie kommen mit so heftigen Maximalforderungen, die so nicht nachvollziehbar sind und eigentlich zeigen, dass sie, dass sie einfach kein Interesse an einem ehrlichen und ernsten Deal haben. Also niemand, mit dem man wirklich sprechen kann in der palästinensischen Führung und somit wir in einer Situation sind, wo wir nicht wirklich einen anderen Weg sehen, außer militärischen Druck, um die Geiseln zu befreien. In euren Gesprächen hier in Israel, Brigitte, mit Freunden und Freundinnen, was ist der Eindruck von den Israelis? Wie könnte man die Geiseln frei bekommen?
Zuallererst, ich habe den Eindruck, dass für alle Israelis, solange diese Geiseln nicht frei sind, das Leben nur auf halber Stufe stattfindet. Dass es ein permanenter Schmerz ist, ein permanentes Bewusstsein. Auch egal, wo man ist, man sieht die Plakate, man sieht die Zeichen, man hört es in den Gesprächen. Also es ist allgegenwärtig. Ich denke immer an Entebbe, das war so schön, wie die Israelis damals die entführten Geiseln befreien konnten. Ich würde es mir wünschen und ich würde es der israelischen Armee wünschen, dass ihnen dasselbe auch hier gelingt. Aber natürlich durch diese extreme rücksichtsvolle Kriegsführung, wo man das immer ankündigt, wo man angreift und wo man hingeht, war es auch klar, dass dann eben auch die Geiseln da mitgezogen werden. Und das hat man ja auch von denen, die befreit wurden, dann gehört, dass sie praktisch von Haus zu Haus gewandert sind.
Das heißt, du sagst eigentlich, dass weil wir halt so viel dran gesetzt haben, die Zivilisten im Gazastreifen zu warnen, dass somit auch die Geiseln weiter verschleppt wurden und alles Mögliche passiert ist. Das heißt, wir haben uns eigentlich mit unserer Sorge für die Palästinenser, für die palästinensischen Zivilisten, haben wir uns ins eigene Knie geschossen.
Letzten Endes, ja. Also ihr habt die palästinensischen Zivilisten geschont, aber das hat einen Preis gefordert. Und
ja, interessant. Wirklich interessant, Brigitte, weil in Deutschland natürlich für diejenigen, die sich nicht wirklich auskennen oder die Böses im Schilde führen, wird nämlich genau das Gegenteil behauptet. Ja, das Gegenteil, was immer gerne behauptet wird, ist natürlich, wir haben es auf Zivilisten abgesehen, wir töten unschuldige Menschen, alles irgendwie nur Zivilisten, alles irgendwie nur Opfer dort, alles nur Kinder dort. Was in der Zeit und im Spiegel stand, vor ein, zwei Monaten, habe ich hier auch im Podcast empört zur Kenntnis genommen und erzählt, da wurde irgendwie gesprochen von einem Vernichtungsfeldzug Israels. Ja, also wirklich absurde Dinge, die für mich natürlich absurd sind, aber mir kann man ja sagen, ich bin nicht ganz objektiv als Sprecher des israelischen Militärs. Jetzt diese Tage kann man sagen, ich bin nicht wirklich 100% objektiv, aber ihr kennt die Realität, ihr redet hier mit Israelis. Ist der Eindruck, dass wir vielleicht zu viel getan haben, um den Zivilisten im Gazastreifen entgegenzukommen und wir haben damit unsere eigenen Leute dort gefährdet?
Das würde ich so bestätigen. Ich kenne keine andere Armee und keinen anderen Krieg, der hier geführt wurde, wo so viel Rücksicht auf Zivilisten genommen wurde wie in diesem Krieg. Und was letzten Endes auch den Krieg so in die Länge gezogen hat und auch letztendlich, wie Brigitte schon gesagt hat, einen Preis gekostet hat. Und der Preis ist leider das Leben oder das Wohlergehen der Geiseln. Ich denke, mit härterem Eingreifen von vornherein und direkteren Maßnahmen hätten die Geiseln leichter vielleicht schon befreit werden können. Aber das sagen auch Israelis, mit denen wir hier gesprochen haben, dass sie glauben, dass die Geiseln nur mit Gewalt befreit werden können und nicht durch diplomatische Verhandlungen.
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.